Folge von Hauptsache raus wird euch präsentiert von Adidas Terex. Für Adidas Terex lautet das erklärte Ziel, Plastikmüll ein Ende zu setzen. In Zusammenarbeit mit Parley for the Oceans und Primaloft hat Adidas Performance-Bekleidung entwickelt. Speziell für die Berge und mit einer Isolation aus 100% recyceltem Plastik. Ein Top-Beispiel? Die warme Adidas Terex My Shelter Primaloft Hooded-Jacke. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin hier und moderiere wie schon so oft die Sendung. Und wir stellen uns heute Fragen, die sich viele Leute stellen, glaube ich. Und zwar geht's um nachhaltige Funktionskleidung. Also wir haben es ja schon sehr oft gehört und gelesen und hoffentlich auch praktiziert. Das nachhaltigste Kleidungsstück ist eigentlich das, was man am längsten trägt und gut pflegt. Und man sollte nicht zu viel kaufen natürlich, aber ab und zu kommt man eben doch an den Punkt, wo man etwas Neues braucht. Und wenn man dann drauf schaut, dass das möglichst ökologisch nachhaltig hergestellt wurde, ja, stellt sich gleichzeitig die Frage, was kann es auch? Denn das hört man ja auch immer mal wieder bei Regenjacken, dass die dann doch nicht so gut halten wie ganz konventionell hergestellte. Und diesen Themen nähern wir uns heute. Wir, das sind mein Kollege Boris Gnielke aus der Testredaktion und ich. Hi Boris.
Hallo Katharina.
Ich habe gerade schon so viele Fragen auf einmal in den Raum geworfen. Wie würdest du denn jetzt an das Thema rangehen? Fangen wir mit dem Klassiker Regenjacke an. Du stellst fest, deine Dreilagenjacke tut's einfach nicht mehr. Was macht man?
Also gut, also wenn sie wirklich gar nicht mehr dicht hält und defekt ist und einfach gar nicht mehr reparierbar ist, also dazu brauchst du schon eine Weile, dann braucht man tatsächlich, ja klar, irgendwann mal eine neue. Und nachhaltige Produkte, ja, da fängt es halt schon an, da wird es schon insgesamt schwierig. Nachhaltiges Produkt ist ja nicht unbedingt nur dasjenige, das aus einem recycelten Stoff hergestellt wird. Ich glaube, darauf bezog sich auch seine kleine Einschränkung in Bezug auf Leistungsfähigkeit der verwendeten Materialien. Es ist schon richtig, dass recycelte Materialien nicht ganz die Performance besitzen wie die Neuware. Und gerade auch im Jackenbereich, das eben durchaus auch mal hier und da spürbar oder zumindest messbar sein kann. Aber ein nachhaltiges Produkt ist ja auch das, was so hergestellt wurde, dass es zum Beispiel keine langen Transportwege benötigt hat, um zum Endkunden zu kommen, dass so hergestellt wurde, dass wenig Wasser verbraucht wurde, wenig Energie verbraucht wurde oder entsprechend auch Filteranlagen benutzt wurden, die die Emissionen sowohl ins Wasser, also ins Grundwasser oder ins Abwasser, als auch in die Luft halt minimieren. Und wenn man darauf achtet, braucht man eigentlich keine Einschränkungen in der Funktionalität befürchten, also weder bei Jacken noch bei anderen Produkten. Ja, also da gibt es ja auch entsprechende Siegel, die sowas dokumentieren. Es gibt natürlich sehr viele Siegel, die eher keine gründliche Aussage treffen, die man vielleicht auch vernachlässigen kann. Aber zum Beispiel sowas wie Blue Sign hat sicherlich auch schon der ein oder andere mal auf Produkten gesehen, nicht nur auf Bekleidung, auch auf zum Beispiel Rucksäcken. Das bezieht sich ja auf das Fabric, auf die eingesetzten Materialien. Das ist halt schon da kann man schon sagen, okay, also ein Produkt, das Blue Sign Product oder zumindest Blue Sign Approved Materials, diese Aussage, die ist fundiert, da kann man sich drauf verlassen und da kann man davon ausgehen, dass dieses Produkt auf jeden Fall nachhaltiger ist als ein vergleichbares Produkt, was eben diese Anforderungen, die das Siegel stellt, nicht erfüllt hat.
Und wie sieht's im PFC-Bereich aus? Also das war ja, das ist ja jetzt schon Jahre her, dass das so hochgekocht ist mit den per- und polyfluorierten Kohlenwasserstoffen und dass die potenziell krebserregend sind. Und
ja, vor allem sind sie ja persistent. Also sie bleiben halt lange in der Umwelt erhalten und bauen sich halt wirklich nur sehr, sehr langsam ab. Und die sind ja zum Teil auch verboten worden. Also der Einsatz ist schon leicht eingeschränkt. Es gibt natürlich noch jede Menge davon, die weniger langkettigen, also die C8 sind, soweit ich weiß, vom Markt verschwunden, aber es gibt noch die C6 und andere, die betreffen in erster Linie natürlich die Ausrüstung des Stoffes, also die wasser- und fettabweisende Ausrüstung von Jacken zum Beispiel. Gerade dort ist es ja wichtig. Die kommt heute relativ häufig oder bei fast allen Herstellern, muss man schon sagen, ohne PFC aus, oder bei den meisten Herstellern, nicht bei fast allen, ohne PFC aus. Und da gibt es ordentliche Fortschritte bei den umweltfreundlichen Imprägnierungen, das sah vor 2 Jahren noch ganz anders aus. Also, aber das ist halt sehr arg von dem Produkt und von der Marke abhängig, wie gut es dann wirklich funktioniert. Sagen wir mal so, wenn jemand die maximale Performance möchte und sich irgendwie alle 15 Jahre mal eine neue Dreilagenjacke kauft und auch viel Wert auf Robustheit natürlich legt und damit eben auch auf Nachhaltigkeit und seine Jacke gut pflegt, wenn der dann nach 15 Jahren mal irgendwann eine Jacke kauft, die dann auch eben anständig imprägniert ist, aber nicht ganz so nachhaltig imprägniert ist, ich glaube, das kann man dann verschmerzen, wenn der Rest okay ist. Mhm. Aber idealerweise, wenn man natürlich den Fokus mehr auf die Ökologie stellt, dann kann man natürlich darauf verzichten, muss aber eventuell leichte Einschränkungen beim Nässeschutz, also nicht beim Nässeschutz, sondern bei der Abperlwirkung schon in Kauf nehmen.
Mhm. Da muss ich jetzt mal so naiv nachfragen tatsächlich, auch wenn ich schon lange bei der Outdoor arbeite. Also ich greife da wirklich auch immer häufiger zum Regenschirm, wenn ich jetzt wandern gehe, ohne dass es technisch wird. Ich meine, klar, wenn ich auf einem alpinen Pfad unterwegs bin und da ist es steinig und rutschig und nass, dann wird es natürlich grenzwertig, wenn ich einen Schirm in der Hand habe. Aber auf einem, weiß ich nicht, auf einem relativ ebenen Weg im Mittelgebirge, dann...
Ja, das ist natürlich die nachhaltigste Art und Weise, sich vor Regen zu schützen, indem man halt, wenn die Jacke nicht mehr dicht hält, dann einfach den Schirm nimmt. Wobei ich nicht sicher bin, ob der Schirm nicht auch vielleicht PFOAs oder PFCs enthält, die je nachdem, wann er hergestellt wurde. Und ja, es gibt sie ja noch. Gut, wenn er schon da ist, der Schirm, kannst du ihn gerne nehmen.
Okay, aber wir wollten über Kleidung reden.
Nee,
aber
es fiel mir nur gerade ein,
weil ich tatsächlich manchmal auch selber auch, ich glaube, dir geht's ähnlich, von diesem leichten Schwitz- und Raschelgefühl in Regenjacken genervt bin. Aber gut, das führt jetzt auch zu weit. Es geht ja bei weitem auch nicht nur um Regenjacken, auch wenn das ein zentrales Kleidungsstück ist. Aber wir haben ja im Nachhaltigkeitsbereich noch ganz viele andere Sachen. Also auch über Wollrecycling wird immer wieder gesprochen. Und da habe ich eher Positives gehört. Also über dass das effizient ist, das und tatsächlich sehr sinnvoll, das zu recyceln. Und
ja, richtig, ja. Das ist es tatsächlich. Also man kann Wolle recyceln, man kann Daune recyceln, wobei die Bauschkraft natürlich von recycelter Daune nicht mehr der Neuware entspricht. Sie ist dann minimal kleiner, oft wird dann eben auch nur ein Recyclinganteil beigemischt und dann eben auch etwas Neuware. Das kann man bei Wolle genauso machen. Das Hauptproblem bei diesen tierischen Substanzen ist ja einfach, dass die Klimabilanz oft, ja, man kann das nicht anders sagen, verheerend ausfällt. Mhm. Nicht nur, weil die Tiere meistens hier nicht auf dem Bauernhof nebenan aufwachsen, sondern irgendwo in Australien, was ja schon mal eine sehr weite Entfernung ist. Und zum anderen aber, weil diese Tiere halt in ihrer Zeit, also bei Gänsen jetzt weniger, aber vor allem bei Schafen, die ja Wiederkäuer sind, unglaublich viel Methan in die Atmosphäre lassen, halt pupen. Die pupen halt viel und sie atmen dazu auch noch. Und dazu essen sie natürlich auch noch Futter, was jetzt nicht unbedingt nur das Grünfutter ist, was da wächst, sondern teilweise wird ja auch beigefüttert. Sie werden geimpft, sie werden mit Pestiziden gegen die Schaflausfliege, die in Australien ja eine Plage ist, behandelt. Also das Ganze, es gibt eine Marke, die hat das mal eruiert für ihre Produkte. Also die haben sowohl Wollbekleidung im Programm als auch synthetische Bekleidung und haben da mal wirklich von einem Institut unabhängig herausfinden lassen, wie hoch denn der Klima-Impact dieser beiden vergleichbaren Produkte, es waren beides Pullis, glaube ich, der eine war aus Wolle und der andere war aus Vlies. Und zwar nicht aus recyceltem Vlies, sondern aus Neuware. Und das Vlies war also um Längen besser. Also es war wirklich erschütternd, was eben vor allem an dieser Tatsache liegt, dass dieses Polyester relativ simpel und einfach und ohne großen CO2-Emissionen hergestellt wird. Aber Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus Klimaschutz, sprich CO2- und Methanemissionen, sondern eben auch aus zum Beispiel Mikroplastik. Und da zieht dann wiederum Polyester den kürzeren. Da ist Wolle dann ein Vorteil, die ja, wenn sie dann überhaupt ein paar Fasern verliert, ja einfach abgebaut wird draußen und nicht irgendwie noch die Ozeane dann irgendwie zumüllt. Mhm. Aber es ist korrekt, also natürlich ist Wolle ist ein Top-Material. Wie gesagt, es hält ja auch sehr lange, es muss sehr selten gewaschen werden, was ja auch nachhaltig ist. Also oft reicht es aus. Also ich mache das schon länger, dass man Shirts, die man mal getragen hat, 1-2 Tage, was ja bei Wolle durchaus geht, dann einfach mal ein paar Tage auf dem Balkon hängt und danach sind sie wieder frisch und man kann sie wieder wegpacken. Man muss sie nicht jedes Mal waschen. Das spart sehr viel Wasser, es spart sehr viel Waschmittel und von daher ist Wolle schon eine sehr gute Wahl, wenn man sie lange benutzt. Noch besser wird sie natürlich, wenn man recycelte Wolle benutzt. Mhm. Für die treffen alle Vorteile zu, aber nicht der große Nachteil, dass sie eben von einem pupenden, mit Pestizidbädern verseuchten Schaf stammen, sondern von Polyester in dem Fall.
Und dann sagtest du eben, dass bei Daune die Bauschkraft durch Recycling nachlässt, aber eben nur minimal. Und ja, da ist halt auch die Frage, also die wenigsten von uns gehen ja in, weiß nicht, arktische oder Polarregionen.
Ja.
Da ist dann die Frage, wie viel brauche ich denn? Wie viel Wärme? Gut, es kommt natürlich auch noch wieder auf die Dicke der Füllung an, aber anders gefragt, würdest du es machen? Also wenn du dir jetzt eine Daunenjacke kaufst, würdest du da auf Recycling setzen oder sagen, nee, wenn ich sowas schon kaufe, dann doch lieber in höchster Bauschkraft?
Aufgrund der, dann doch, trotz aller Siegel, da gab es auch schon sehr viel Fälle, wo dann eben besiegelte Produkte auch nicht das eingehalten haben, was das Siegel versprochen hat. Also ich persönlich würde mir keine Daunenprodukte mehr kaufen, aber es gibt ja auch sehr gute Kunstfasermaterialien mittlerweile, die wirklich sehr leistungsfähig sind, die noch nicht hundertprozentig an das rankommen, was Daune leistet, aber ich bin jetzt kein Leistungssportler, ich bin keinem Sponsor Rechenschaft schuldig und wenn ich dann vielleicht 100 Gramm mehr trage bei der gleichen Wärmeleistung, bringt mich das jetzt nicht um, zumal ja diese Produkte dann oft auch noch günstiger sind. Aber wenn ich jetzt nur die Wahl hätte zwischen Neudaune und recycelter Daune, würde ich recycelte Daune nehmen, ja. Mhm.
Ja. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch machen.
Ja, weil wie gesagt, also man muss ja auch mal irgendwie auf dem Boden bleiben. Genauso, wenn es halt auch um Wetterschutz geht. Ich meine, wovon reden wir, wenn wir jetzt hier irgendwie in Deutschland eine Wanderung machen und die Jacke perlt vielleicht nicht mehr ganz so gut ab. Das bedeutet natürlich, ja, das Obermaterial saugt sich dann voll, die Jacke wird ein bisschen schwerer, sie dampft etwas schlechter ab, also die Atmungsaktivität, die ja sowieso nie ausreicht beim Wandern von so einer Regenjacke, die wird dann eben noch ein bisschen schlechter. Aber ja, bringt mich das um? Also ehrlich gesagt, glaube ich, das muss jeder für sich ausmachen. Aber ich denke, man muss jetzt nicht unbedingt immer das Beste und das aller Leistungsfähigste haben, wenn man einfach nur ganz normal wandern geht. Ich meine, Hauptsache, man bleibt halbwegs trocken und ja. Mhm. Also nachhaltiger wäre es, wenn man da einfach mal ein paar Abstriche machen würde und seine Ansprüche vielleicht noch ein bisschen zurückschrauben würde. Das kann man ja auch auf viele andere Bereiche auch übertragen. Was brauche ich ein Auto, was irgendwie 200 fährt, wenn ich sowieso immer nur in der Stadt fahre oder auf der Autobahn im Tempomat auf 100 irgendwie hinterm LKW herfahre? Brauche ich dann so ein großes, schweres Auto oder mit einem starken Motor? Oder kann ich nicht einfach das Kleinste nehmen? Man neigt dazu, oder ich weiß nicht, ob man, aber viele neigen ja schon dazu, dann auch immer gleich das Beste zu wollen und zu haben. Also den Impuls entdecke ich bei mir auch häufig. Aber wenn man mal wirklich nachdenkt und überlegt, hey, wie oft nutzt du es? Wofür setzt du es wirklich ein? Muss das sein? Dann kommt man ganz oft zu dem Schluss, nee, also eine Nummer kleiner und vielleicht auch umweltfreundlicher tut es eigentlich auch.
Das stimmt, das sitzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob in jedem drin, aber in ganz vielen. Wenn man dann was Neues kauft und das ist jetzt, weiß nicht, ja, jetzt sagen wir mal so eine kleine Investition und nicht, was weiß ich, nicht nur, keine neuen Handtücher nur oder sowas, dann denkt man da schon nach und will da irgendwie so für den Fall der Fälle dann doch gerüstet sein, auch
ja.
Wenn man
ja,
diesen genau. Fall der Fälle noch nie erlebt hat eigentlich.
Ja, ich glaube, das steckt einfach, ich glaube, das ist vielleicht auch eine besonders deutsche Eigenschaft, weiß ich nicht, also ich entdecke sie zumindest bei mir auch, dass man sofort immer gleich das Beste will, dann irgendwelche Vergleichsportale im Internet natürlich auch guckt und sagt so, wow, die Kaffeemaschine macht den Kaffee nochmal 30 Sekunden schneller warm, aber dann kann man sie auch einfach nochmal kurz zurücklegen und sagen, ja, okay, brauche ich das, sind die 30 Sekunden jetzt entscheidend. Ja, oder Thema Kocher. Also es gibt ja viele Kocher, die sehr leistungsfähig sind und sehr, sehr schnell Wasser erhitzen. Das mag wichtig sein bei Leuten, die eine Expedition machen und dann irgendwie auf 7000 Meter Schnee schmelzen müssen, um was zu trinken zu bekommen und da wirklich so erschöpft sind, dass sie da einfach auch irgendwann mal schlafen möchten und dann sagen, hey, also ich habe keine Lust, jetzt irgendwie 5 Minuten auf meinen Tee zu warten, der muss in 3 Minuten fertig sein, dann ist das ja auch durchaus legitim. Aber wenn man selber irgendwie wandern geht, dann hat man in der Regel Zeit und kann sagen, ja, mei, dann nämlich halt ein Modell, was vielleicht nicht ganz so viel Power hat, aber dafür vielleicht ein bisschen weniger verbraucht. Und dann spare ich auch wieder Brennstoff im Gepäck und der Rucksack wird leichter.
Ist das bei Kochern tatsächlich auch ein Thema jetzt, Nachhaltigkeit? Oder weil da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
Also nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das steht bei Kochern bei den meisten ziemlich weit hinten an. So einen Kocher kauft man sich ja auch für viele Jahre. Also mein Kocher, der es immer noch tut und den ich auch immer gerne benutze. Ich habe einen kleinen Gaskocher und einen großen Benzinkocher. Der Gaskocher ist, glaube ich, jetzt schon irgendwie 15 Jahre alt und der Benzinkocher dürfte ähnlich alt sein. Die funktionieren auch bald und auch wunderbar. Damals hat man, glaube ich, auch noch nicht so das Nachhaltigkeitsthema im Blick gehabt. Mhm. Nein, ich glaube nicht, dass das da eine große Rolle spielt. Also man denkt natürlich schon, also bei mir ist zumindest so, wenn ich den Gaskocher raushole, dann muss ich ja auch Gaskartuschen haben. Dann kaufe ich diese Gaskartuschen. Die sind natürlich erstmal viel teurer, als wenn ich jetzt zum Beispiel Benzin verwende für meinen Benzinkocher. Und man fragt sich dann schon, das ist ja ein Wegwerfartikel. Diese Gaskartuschen werden ja nicht wieder befüllt. Also die werden leer gebrannt und dann schmeißt man sie, soweit ich weiß, sogar in den Restmüll. Also da ist kein grüner Punktzeichen drauf, kein Recyclingzeichen.
Ich glaube, man kann sie aber im Schrott, Metallschrott ja, entsorgen.
Das kann man bestimmt, ja. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn man sie in die gelbe Tonne schmeißt. Vielleicht werden sie auch recycelt, weil das dürfte ja irgendwie sowas sein wie Weißblech. Das lässt sich ja eigentlich ganz gut recyceln. Soweit ich weiß, sind zum Beispiel jetzt auch die Kartuschen von Primus. Da steht's drauf, die sind CO2-neutral, also zumindest von der Herstellung. Was das alles umfasst, weiß ich jetzt im Detail ehrlich gesagt nicht. Da wird schon versucht, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man kein so ganz so schlechtes Gewissen bekommt, wenn man diese Metallbehälter zum Wegschmeißen kauft. Aber ja, also das ist schon ein Punkt, dass man dann sagt, also zumindest ich frage mich dann schon, hey, willst du nicht doch lieber den Benzinkocher nehmen? Da musst du nicht schon wieder so eine Kartusche anbrechen, die jetzt gleich nach 5 Tagen wieder leer ist und dann wieder Abfall darstellt. Mhm.
Nochmal zurück zu Kleidung. Man hört ja auch immer mal wieder von irgendwelchen Stoffinnovationen, also sei es jetzt aus Holzfaser oder Algen oder ja, oder Bambus oder Hanf. Und wie sieht's denn da aus mit der Nachhaltigkeitsfrage?
Naja gut, alles, was nicht Plastik ist, produziert ja auch kein Mikroplastik. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn ich dann was aus Bambus nehme oder aus einer Holzfaser, also jetzt zum Beispiel Ligocell, Tencel, das sind ja sehr bekannte Modal. Ja, also das ist schon nachhaltiger, gar keine Frage.
Also mich verwirrt da
manchmal. Man kann auch recycelte Stoffe nehmen. Also wir reden ja jetzt nicht über Funktionsjacken, sondern eben auch sowas wie Unterwäsche. Und wir haben jetzt gerade auch einen Unterwäschetest gemacht. Da war ein Produkt dabei aus Polyester, mehrheitlich aus Polyester hergestellt, 88%. Das gab es vor 2 Jahren oder letztes Jahr sogar noch genau in der gleichen Art und Weise, sah auch genauso aus. War aber frisches Polyester, jetzt ist es recyceltes Polyester. Keiner der Tester hat einen Unterschied gemerkt. Also auf der Haut hat sich es ganz genau angefühlt. Die Performance war auch exakt die gleiche.
Und kann man was sagen, oder frage ich da jetzt zu viel, wie aufwendig das Recycling ist in so einem Fall? Weil das ist jetzt so ein gefährliches Halbwissen. Aber das hört man halt auch immer mal wieder, dass das eigentlich so viel technischer Aufwand ist oder da auch so viel Strom verbraucht wird oder was weiß ich, dass sich das eigentlich doch wiederum gar nicht so lohnen würde.
Ich glaube, da ist auch, ja, ich glaube, das kann man auch pauschal gar nicht beantworten. Das hängt ja immer davon ab, wo wird das zu recycelnde Produkt, wo und wie wird es denn entsorgt, also beziehungsweise zurückgegeben, und wo befindet sich der Ort des Recycelns und wo dann wieder darum der Ort der Wiederverarbeitung. Wenn ich hier ein Shirt habe, was in China hergestellt wurde, was hierher geschickt wurde, ich trage es hier, irgendwann ist es kaputt, dann sage ich, oh prima, kann man recyceln. Ich gebe es zurück, dann geht es vielleicht wieder nach China und wird dort irgendwie eingeschmolzen, um dann nachher wieder zu neuem Garn versponnen zu werden, das dann vielleicht irgendwie am anderen Ende der Welt in Mexiko zusammengenäht wird und dann wieder nach Europa geschifft wird. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, ist das jetzt wirklich, hat man da unterm Strich was gewonnen oder hätte man nicht gleich ein Shirt kaufen sollen, was von A bis Z irgendwie, ja, ist keine Ahnung, hier irgendwo in Europa hergestellt wurde, aber nicht aus Recyclingstoff besteht. Ich glaube, das da pauschal eine Antwort zu finden, das ist nicht möglich, weil es gibt ja verschiedene Institutionen, die Stoffe wiederverwerten und verarbeiten. Da muss man dann auf den Einzelfall schauen, aber es gab mal eine Marke, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war. Ich habe Verdacht, aber den euch, dass ich jetzt lieber nicht, weil das vielleicht falsch ist. Die hat das tatsächlich mal für sich rausgefunden. Also die verwenden Stoffe für, in dem Fall waren es Fließmaterialien, haben mal diese Rechnung gemacht, lohnt es sich? Die haben also wirklich ein Fließ gehabt aus neuem Material. Das Fließ wurde auch in China hergestellt, das Material kam auch irgendwie aus einer anderen Ecke noch und das wurde auch immer hin und her geschifft. Und dann haben sie das Nachfolgeprodukt genommen, das aus recyceltem Fließ hergestellt wurde und haben aus PET-Flaschen, die eingeschmolzen worden sind. Und die PET-Flaschen stammten, so viel weiß ich noch, irgendwie aus USA und Europa und wurden dann zum Recyceln irgendwo nach Fernost geschickt und dort eingeschmolzen, zu Garn versponnen und dann wurde es wieder irgendwo anders hingeschickt. Und unterm Strich war es aber sogar ein relativ beträchtlicher Gewinn für die Umwelt. In diesem einen Fall. Das mag vielleicht sonst auch anders aussehen, aber in dem Fall war es wohl wirklich positiv, dieses Ergebnis offen rangegangen, weil sie gesagt haben, mal gucken, ob sich das lohnt, weil wenn nicht, dann brauchen wir es ja nicht weitermachen. Und es hat sich gelohnt tatsächlich. Das war nach einem Zeitraum, also die haben das Produkt schon gehabt und das haben die ja so quasi im Nachhinein, wollten es nochmal rausfinden. Da hatten sie schon irgendwie 100.000 davon hergestellt, dann haben gesagt, okay, wie sieht es jetzt unterm Strich aus? Was kam da jetzt raus? Haben wir die Umwelt wirklich geschont mit diesen 100.000 Recycle-Fleece oder haben wir sie eher belastet?
Ich denke da ja auch ganz oft, vielleicht wird das alles noch ein Ticken besser? Oder das ist ja jetzt alles, das passiert ja noch nicht so lange, gerade Kunststoffrecycling.
Also Recycling generell, das nochmal zu deiner Frage davor, es ist natürlich relativ einfach, wenn du einen Stoff hast, der sortenrein ist. Und wenn man darauf achtet beim Kauf, dass man sagt, hey, ich kaufe mir jetzt ein Shirt, was nur aus Polyester besteht und wo nicht auch noch Elastan drin ist oder eine PU-Beschichtung irgendwo drauf ist, dann lässt sich das viel einfacher recyceln und dann wird es wahrscheinlich auch viel eher recycelt, als wenn ich irgendeinen Stoff nehme, der oder irgendein Produkt nehme, was ich aus verschiedenen Materialien zusammensetzt. Das nachher auseinander zu klamüsern, ich glaube, das ist fast unmöglich, beziehungsweise der Aufwand wäre zu groß, das zu tun.
Das gilt dann sicherlich ebenso für Wollmischgewebe, oder? Weil die sind ja mitunter auch relativ beliebt, so Merino mit ein bisschen Kunststoff, aber da ja, haben wir dann beim Recycling auch verloren im Prinzip.
Ich glaube auch, dass diese Produkte noch nicht recycelt werden können. Sehen wir es nicht so, dass es sich nachher lohnt. Weil das ist auch klar, recycelte Stoffe sind nicht günstiger als Neuware, sehen wir es nicht in den meisten Fällen. In den meisten Fällen ist Neuware immer noch das günstigere Produkt.
Wie sieht's denn bei der, ich sag mal, zweitbeliebtesten Jacke von Outdoorern aus, hinter der oder zweitwichtigsten, nämlich jetzt nicht mehr Regenjacken, sondern Softshells? Wie ist da gerade der State of the Art in Sachen Nachhaltigkeit?
Da gilt fast das Gleiche wie für Regenjacken, außer dass bei Softshells, wenn es halt jetzt membranlose Softshells sind, ich glaube, davon reden wir, das ist bei Softshells eben gibt es ja auch Imprägnierung, aber es betrifft ja sonst auch die ganze Materialmischung, ist ja das Gleiche. Wir haben Softshells, die setzen sich meistens aus unterschiedlichen Materialien zusammen, wie auch eine Regenjacke. Wir haben halt diese Membran nicht, die ja jetzt zum Beispiel im Fall von Gore-Tex ja wirklich aus PTFE besteht, was man eben nicht recyceln kann, was zwar ja sehr lange hält, was ja auch nachhaltig ist, sehr robust ist, aber eben nicht wiederverwertbar ist. Aber das hat man ja bei Softshells schon mal nicht. Also das ist schon mal per se, dieses Problem hat man dort nicht. Aber wir haben das gleiche Problem, was eben die Imprägnierung angeht, die ja sogar bei Softshells noch wichtiger ist, weil eine Softshell, die nicht imprägniert ist, lässt ja Wasser wirklich dann irgendwann durch, bis auf die Haut. Bei einer Rehjacke ist das nicht der Fall. Es perlt nicht mehr ab, aber es kommt ja nicht durch die Membran durch.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich Softshells oft auch gar nicht anziehe, um trocken zu bleiben, sondern als Windschutz oder überhaupt als Jacke, die so jede Bewegung mitmacht und nicht blöd rumknistert wie eine Regenjacke.
Stimmt, ja. Genau. Also Punkte Nachhaltigkeit gelten eigentlich die gleichen Punkte wie auch für die Funktionsjacke. Wo wurde sie hergestellt? Wie sind die Transportwege? Wie robust ist das Material? Wie lange kann ich sie wirklich einsetzen? Ist das Material vielleicht jetzt zum Beispiel BlueSign approved? Oder trägt es irgendwelche anderen Siegel, GOTS zum Beispiel, Global Organic Textile Standard, ist zum Beispiel auch ein sehr zuverlässiger Gradmesser für die Nachhaltigkeit. Darauf kann man ja auch Wert legen, dass man sagt, okay, ich kaufe ein Produkt, was einmal robust ist, sodass es lange hält und was möglichst umweltfreundlich hergestellt wurde. Da müssen jetzt nicht unbedingt Recyclingmaterialien dabei sein, die eventuell die Performance reduzieren können, sondern mir geht es jetzt erstmal darum, dass dieses Produkt A natürlich funktioniert, B lange hält und C so umweltfreundlich wie möglich mit so kurzen Transportwegen wie möglich hergestellt wurde. Und dann habe ich auch keine Einschränkungen bei der Performance.
Wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Marken groß hervorheben, aber wonach kann ich sonst noch schauen, außer nach Siegeln? Also, oder gibt's verlässliche Listen oder sowas? Weil ich habe immer das Gefühl, also so geht's mir selbst und so geht's sicherlich vielen Leuten, auch wenn man das Gefühl hat, man ist schon relativ gut informiert, da ist trotzdem noch so unglaublich viel Schwammiges.
Ja. Also ich schaue teilweise auch nach bei den ganzen Siegeln, welches jetzt wirklich aussagekräftig ist oder nicht. Also das ist ja eine wahre Flut, die ja da über einen hereinbricht. Also es gibt diese sehr gute Internetseite, die heißt Siegelklarheit, ich glaube .de. Wenn man da mal raufschaut, kann man ja mal gucken, was da wirklich hintersteckt hinter den einzelnen Siegeln. Und wenn es um Thema Tierschutz geht, ist PETA eine sehr gute Adresse, die da auch sehr viel machen, was auch eben die sich nicht davor zurückschrecken, jetzt zum Beispiel auch sich der Produkte der Autoindustrie mal näher anzuschauen, wie die hergestellt werden und wo da die Materialien, also bei tierischen Produkten vor allem, also das heißt also Wolle zum Beispiel oder Daune, wo die herkommen, unter welchen Umständen Umständen die hergestellt worden sind und welche Siegel sie vielleicht sogar haben und was diese Siegel aussagen. Da kann man sicherlich mal nachschauen. Und was immer eine gute Adresse ist, ist das einfach das Etikett oder der Hangtag. Wo wurde das Produkt denn überhaupt hergestellt? Und mittlerweile gibt es sehr viele Firmen, die auch wieder in Europa fertigen, was ja die Transportwege enorm verkürzt. Und die Umweltstandards sind hier auch deutlich strenger als in Fernost. Das heißt, ein Produkt, was hier in Europa hergestellt wurde, hat ganz sicher nicht so viel Dreck in die Luft und ins Gewässer gepumpt, wie ein Produkt, was aus Fernost kommt. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher.
Ich wollte gerade fragen, weil es gibt ja so ein, zwei Firmen, wo ich jetzt auch keine Namen nennen will, aber die sich als sehr nachhaltig positionieren und trotzdem in Fernost produzieren und dann aber auch wiederum betonen, dass sie da eigentlich europäische Standards an den Tag legen.
Wenn sie dort eigene Werke besitzen, ist es auch glaubwürdig, ja. Und es gibt ja viele Firmen, die eigene Werke in Fernost besitzen und betreiben. Und denen würde ich das abkaufen, ja. Die Auftragsfertigung betreiben, ich glaube, da wird es dann schwierig, oder? Wenn das dann irgendwo in der Halle produziert wird, wo vorher irgendwie, keine Ahnung, Zalando-Schuhe durchliefen oder was anderes, dann glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt das Nachhaltigste war.
Nee, ich bin da sowieso bei sehr vielen Dingen sehr misstrauisch.
Ja, das ist auch gut so.
Aber so im Endeffekt, ja, tatsächlich, ist das, so, das finde ich nämlich auch immer so lästig. Am liebsten, also wenn ich beschlossen habe, ich kaufe was, dann ist es mir eigentlich auch immer lieb, wenn das dann relativ ratzfatz geht. Aber das ist leider die falsche Einstellung. Ne? Da lohnt es sich dann einfach schon, sich intensiv mit zu beschäftigen und ja mit einzelnen Herstellern und danach zu fragen und sich die Websites auch genauer anzugucken.
Und vor allen Dingen mal gucken, ja, unter welchen Standards wurde es denn hergestellt? Mhm. Also gerade in der Autoindustrie setzen ja viele auf verschiedene Standards, um ihre Glaubwürdigkeit dann eben auch zu steigern. Also Fair Wear Foundation ist sehr verbreitet. Gut, da geht es jetzt auch mehr so um Arbeitsrechtliches und Arbeitnehmerschutz und faire Bezahlung. Aber oft geht das ja einher mit einer umweltfreundlichen Produktion, das muss man schon sagen. Also Betriebe, die sich um die Menschen scheren, die scheren sich in der Regel auch ein bisschen mehr um die Umwelt. Wenn man danach schaut, das ist aber so aufwendig dann auch nicht. Und die Auswahl ist ja groß an Marken, die man hat. Also wenn ich heute eine Jacke kaufen will, dann habe ich ja die Auswahl von irgendwie 30 etablierten Marken. Und wenn ich das so ein bisschen eingrenze, gucke, okay, wer stellt denn zum Beispiel nach Blue Sign Kriterien her oder wer produziert wo, dann kann ich ja schon mal eine grobe Auswahl treffen. Mhm.
Über Schuhe haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Hey, das ist ja auch nicht besonders nachhaltig. Nee. Also Leder zumindest. Die Lederproduktion ist ja doch ein sehr schmutziges Geschäft. Es gibt viele Ausnahmen, gute Ausnahmen. Also in Deutschland die Gerbereien, die arbeiten natürlich auch nach ganz anderen Standards als die, die in Bangladesch sitzen, zumindest in der Regel. Da lohnt sich dann schon auch mal nachzufragen, weil klar, man kann auch mal schauen, ob da irgendwo das eine oder andere Siegel ist, aber ich glaube, da gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel Siegel im Schuhbereich. Also vegetabil gegerbt, also ohne Chromsäure, ist auf jeden Fall eine Aussage, die recht gut ist, aber das ist ja nicht der einzige Punkt. Also da lohnt sich vielleicht auch wirklich mal beim Hersteller dann anzurufen und nachzufragen, wie schaut's denn aus, wo bekommt ihr denn euer Leder her? Wird es ja zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, Heinen ist so eine Adresse, Heinenleder ist ziemlich bekannt dafür, die haben auch schon einige Auszeichnungen bekommen für ihre umweltfreundliche Produktion, und die liefern auch in die Outdoor-Industrie. Wenn das dort, das Leder dort her stammt, dann braucht man nicht ganz so schlechtes Gewissen haben, als wenn man sich irgendwas kauft, wo man gar nicht weiß, wo das Leder so ganz genau herkommt. Und auch da gilt natürlich wieder darauf achten, dass das Produkt möglichst robust ist. Das heißt, dass Leder möglichst wenig Nähte besitzt, weil Nähte können immer kaputt gehen. Und auch, dass der Schuh wieder besohlbar ist. Also kein Schuh mit einer Sohle nehmen, die angespritzt wurde. Die kann man nämlich alle nicht wieder besohlen, sondern die halt wirklich handwerklich hergestellt wurde. Das heißt, klebegezwickt, gestrobelt wurde zum Beispiel. Oder eben ganz fein zwiegenäht. Aber da gibt es nicht viele Schuhe und das sind dann auch meistens sehr kräftige, sehr stabile Schuhe, die dann doch eher für schwere Trekkingtouren sich eignen oder Menschen, die im Forst arbeiten.
Jetzt tragen ja bei weitem nicht alle Wanderer und Outdoor-Sportler nur Lederschuhe. Da ist ja auch ganz viel Kunststoff dabei. Mhm. Wie kannst du da was sagen? Wie nachhaltig oder werden überhaupt da Schuhe als komplett nachhaltig verkauft und wie gut sind die im Vergleich zu normalen?
Also mir ist noch nicht aufgefallen, dass ein Schuhhersteller mit besonders nachhaltigem Material geworben hat, ehrlich gesagt. Da kommt bei Schuhen ja auch wirklich darauf an, dass die sehr robust sind. Also da der Materialeinsatz ist ja, was das Textil angeht, eher klein. Also im Verhältnis jetzt zur Jacke oder sowas, ist ja die Fläche eines Schuhs fällt ja deutlich kleiner aus. Ich glaube, da macht es auch keinen Sinn, da irgendwie davon zu schwärmen als Hersteller, dass dieser Schuh irgendwie aus recyceltem Nylon hergestellt wurde. Das wäre, glaube ich, den meisten dann auch ziemlich egal. Und das kann man dann auch, glaube ich, vernachlässigen, weil ich glaube, dass das Grundmaterial da gar nicht das Hauptproblem ist, sondern dass da eben viele andere Stoffe, Kleber, Schäume zum Einsatz kommen, Membran natürlich auch und dann eben der ganze Kautschuk und Gummikram. Also bei Schuhen würde ich sagen, das nachhaltigste Produkt ist da wirklich dasjenige, was ich wieder besohlen kann, wenn es eben jetzt kein Sportschuh ist. Bei denen geht das ja nie. Also bei den ganz leichten Trailrunning-Schuhen und Co. geht es nicht. Aber die sind ja auch für einen ganz bestimmten Zweck und die hat man ja auch nicht jeden Tag an. Aber dass ich danach schaue, okay, wenn ich mir einen Wanderschuh kaufe, ist der wieder besohlbar. Also da muss es kein besonders kräftiges Modell sein. Es gibt ja auch leichte Modelle, die trotzdem klebegezwickt hergestellt worden sind und mir trotzdem wieder besohlen kann. Und ist es so robust gefertigt, dass ich davon ausgehen kann, dass das eine Weile hält. Und wenn da was kaputt geht, dann kann man beim Schuh auch immer den örtlichen Schuster kontaktieren oder eben über den Händler das Produkt dann zum Hersteller zurückschicken und sagen, bitte repariert mir das. Und die meisten machen das. Bei den meisten geht das auch. Mhm. Bei den meisten Produkten, die eben nicht mit einer angespritzten Sohle hergestellt werden. Und das steht natürlich auch meistens nicht im Katalog. Vorsicht, Sohle ist angespritzt. Das steht da so nicht. Also das muss man dann schon erfragen oder auf der Website sich Klarheit beschaffen. Also viele Hersteller geben mittlerweile schon an, wenn der Schuh eben besonders handwerklich hergestellt wurde und wieder besohlbar ist. Darauf sollte man eher achten. Sie werden es nicht angeben, wenn er das nicht ist.
Ich habe Laufschuhe, die in Deutschland hergestellt worden sind und auch so als die ziemlich nachhaltigste Marke gelten. Ich bin damit auch zufrieden, aber ich habe mich dann schon gefragt, ob ich mir jetzt ein gutes Gewissen gekauft habe. Also ich habe damit da schon viel, also mehr, deutlich mehr Geld ausgegeben als für andere.
Ja.
Aber das.
Ja. Wahrscheinlich wurde der Schuh dann auch nicht ich sage jetzt mal, Bangladesch hergestellt, sondern in Rumänien oder in Deutschland sogar. Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall für die Umwelt ein Gewinn, allein wegen der Transportwege. Und wenn man davon ausgehen kann, dass da vielleicht, weiß ich nicht, ist da Leder? Nee, Leder wird nicht drin sein, wenn es ein Dry-Running-Schuh ist. Aber dass da eben Materialien verwendet worden sind, die eben auch den europäischen Umweltstandards genügen und dass auch bei der Herstellung europäische Umweltstandards eingehalten wurden. Und natürlich auch das europäische Arbeitsrecht. Und würde ich mal sagen, ist da auch schwer zu toppen.
Man kann sie wohl auch tatsächlich neu besohlen lassen, aber dann muss der Oberschuh noch gut sein. Und da bin ich dann irgendwie, glaube ich, doch zu oft irgendwo gegengelaufen oder gegen meinen eigenen Fuß. Also da löst sich hier und da was, der Stoff ist nicht mehr gut. Und da denke ich mir dann so, nee, das wird wahrscheinlich, dazu wird es dann wohl doch nicht kommen. Aber grundsätzlich würde ich über den Schuh sagen, dass ich da jetzt keine Einbuße gemacht habe bei der Leistung.
Ja, also
gerade. Obwohl es ein nachhaltiges Produkt ist, auf jeden Fall.
Ja. Nein, natürlich nicht. Also, das muss ja auch keine Einbußen bedeuten. Wie gesagt, also Einbußen, wenn überhaupt, dann eigentlich nur bei Imprägnierungen, wie gesagt. Und die betreffen ja in erster Linie dann eben Shell-Bekleidung. Und bei recyceltem Material ist es zum Teil so, bei recycelten Stoffen, dass sie eben, wie gesagt, nicht ganz die Performance mitbringen, das heißt Abriebfestigkeit zum Beispiel. Und vielleicht auch nicht ganz den weichen Griff haben wie Neuware. Aber das betrifft ja Schuhe alles nicht. Das ist ja bei Schuhen alles kein Thema. Also da ist, glaube ich, schon auch der Herstellungsort und die Herkunft des Leders die ausschlaggebenden Kriterien. Und die Wiederbesohlbarkeit, wie gesagt, ja. Also es gibt ja auch viele Schuhe, die haben, das sind aber jetzt eher leichte Modelle, die fast eher auch in Richtung Freizeit, leichtes Wandern gehen, die jetzt zum Beispiel auch in Portugal hergestellt werden und mit Kork-Bestandteilen, teilweise auch mit recycelter Merino-Wolle. Das gibt's ja alle schon, aber das sind halt eben, ja, das sind keine Wanderstiefel, nicht? Das sind Wandersneaker, die man mal für so eine Tagestour nehmen kann, hier irgendwie auf der Schwäbischen Alb oder so.
Ich würde nochmal, bevor wir hier zum Schluss kommen, die Brücke schlagen wollen zum Anfang. Also wenn du jetzt unseren Hörern oder grundsätzlich allen Outdoorern überhaupt so drei Tipps geben könntest in Sachen Kauf von nachhaltiger Funktionskleidung, ohne dass ich Einbuße haben will, was wäre das?
Ohne dass ich Einbußen haben möchte.
Ja.
Jetzt im Vergleich zum normalen Produkt. Ja, wie gesagt, also da würde ich darauf achten, dass es A, möglichst robust ist, B, irgendwo möglichst lokal produziert wurde. Und und dann hängt es von der Produktart einfach ab. Ich glaube, das kann man schlecht sagen. Wie pflegeintensiv ist es? Stichwort Unterwäsche zum Beispiel, muss ich es nach jedem Tragen waschen? Oder ist es ein Produkt aus Wolle, was ich wirklich sehr, sehr lange tragen kann, was ich sehr wenig waschen muss? Also, drei so pauschale Dinger, das fällt mir jetzt schwer. Also, ich würde halt generell immer darauf achten, wo es hergestellt worden ist, welche Kriterien, also welche Standards dieses Produkt erfüllt bei der Herstellung, Stichwort Siegel, und wer vielleicht auch die Zulieferer sind, also im Stichwort Leder jetzt zum Beispiel, wo kommt das Leder für den Schuh her? Das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Und dann, wenn man darauf achtet, dieses Produkt eben möglichst lang zu benutzen, da hat man schon ziemlich viel richtig gemacht.
Ja. Ich würde noch hinzufügen, dass was wir vorhin auch sagten, dass man sich halt auch tatsächlich fragen muss, wo brauche ich Höchstleistung, wenn ich jetzt eben nicht 7000er, 8000er oder auch nur 5000er anstrebe, sondern einfach so wandern gehe, ob dann tatsächlich ein paar Abstriche, wie du ja auch gesagt hast, bei der Leistung von Daune oder so, ob das nicht völlig in Ordnung ist, wenn man da ja, halt zum Recyclingprodukt
ja.
greift.
Ja, ja, das genau. kann man über alle Produktgattungen hinweg sagen, da hast, ja. hast du recht, ja.
Genau. Und tatsächlich sich auch wirklich vorm Neukauf genau zu informieren, auch wenn es manchmal ein bisschen unbequem ist, da kann ich mir sehr an die eigene Nase fassen.
Ja, und was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, man kann ja Produkte auch gebraucht kaufen.
Ja, das auf jeden Fall auch, genau.
Das ist jetzt vielleicht bei Unterwäsche nicht so angesagt, aber zumindest irgendwie Rucksäcke oder so oder auch Schuhe. Manche stellen ja erst nach einer Tour fest, dass sie nicht mehr passen und können die ja nicht mehr umtauschen und der Schuh ist so gut wie unbenutzt und hat sehr viele Ressourcen verschwendet bei der Produktion. Und wenn der dann irgendwie verkauft wird, keine Ahnung, bei eBay oder wo man sowas kauft, dann ja, spricht ja nichts dagegen, das mal zu versuchen. Das ist deutlich günstiger und man tut was Gutes.
Hast du das schon gemacht? Weil tatsächlich bei Schuhen bin ich skeptisch, auch wenn da jetzt irgendwo stehen würde, quasi ungetragen oder so. Ich denke immer, einen Schuh will ich ja ausprobieren, es sei denn, es ist jetzt ein Modell, mit dem ich schon vertraut bin von der Marke.
Ja, wenn ich die Größe einer bestimmten Marke kenne, wenn ich weiß, ich sage jetzt mal bei Lowa 42, dann kann ich davon ausgehen, und Lowa passt mir in der Regel immer sehr gut, dann kann ich, glaube ich, einen 42er Lowa-Schuh auch genauso gut bei eBay gebraucht kaufen. Also da hätte ich, glaube ich, jetzt keine Probleme mit. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Das liegt auch ein bisschen an meinem Job einfach, dass wir ja sehr viele Schuhe zum Testen kriegen. Von daher war das jetzt noch nicht nötig. Aber ich kenne einige Frauen in dem Fall, die sich viele modische Sachen gebraucht kaufen. Also und darunter sehr viele Schuhe auch. Also sehr teure Schuhe, Le Bon Temps-Schuhe zum Beispiel, die irgendwie 400 Euro neu kosten. Und die ein paar, vielleicht dann auch einfach nur einmal auf einer Gala getragen wurden und dann einfach nicht mehr benutzt wurden, weil sie auch nicht gebraucht wurden. Dann lagen sie zu Hause rum und dann werden die da eben für die Hälfte verkauft. Und die machen das regelmäßig. Also,
ach, ja, okay. Das ist nicht meine Welt.
Meine auch nicht. Ich renne nicht in High Heels rum.
Aber gut. Aber ja, da kommen wir vom Thema ab. Aber wir waren ja
aber, aber das ist ja das gleiche Prinzip. Es funktioniert. Also es sind dann auch Schuhe, die eine Sohle haben, die aus Leder sind und die immer noch gut aussehen und die man weiter tragen kann.
Ja.
Ohne Einschränkung.
Das stimmt natürlich.
Warum soll das bei Wanderschuhen nicht funktionieren?
Ja, das ist richtig, völlig richtig. Es wird einfach auch zu viel weggeschmissen oder nicht genug genutzt einfach.
Ja.
Aber gut, dann sind wir hier am Ende angekommen und hoffen, dass ihr da draußen ein paar Tipps auf jeden Fall mitnehmen konntet. Klar, es ist und bleibt auch noch eine Weile ein komplexes Thema, aber es lohnt sich immer, sich damit zu beschäftigen. Boris, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.